Hallo, das ist Achterbahn Wissenslounge Folge 2 wahrscheinlich. Ich weiß noch nicht, in welcher Reihenfolge ich das hochlade. Heute zum Thema die Historie der Loopingbahn.
Willkommen zu Lounge. Und Lift Hill, eurem Freizeitpark-Podcast.
Ja, da bin ich wieder. Ihr habt auf Instagram, habt ihr abgestimmt, was denn jetzt als nächstes in dieser Kurzserie quasi drankommen soll. Und ihr habt abgestimmt für die Historie der Looping-Achterbahn. Ich sag euch direkt, das ist ein extrem langes Thema, deswegen werde ich es wahrscheinlich zweiteilen. Ich guck gleich mal, wie weit ich komme, aber wahrscheinlich werde ich es zweiteilen in einmal die modernen Loopingbahnen, die, ich sag mal so, ab 1975 ungefähr aufgekommen sind und das, was es vorher an, nennen wir es, Versuchen gab, machen wir dann in einer anderen Folge. Da sind die Infos etwas schwerer zu bekommen, sage ich euch auch ganz offen. Ich versuche das aber so vernünftig wie möglich aufzuarbeiten. Wir gehen in diesem Fall, gehen wir jetzt von der ältesten zur jüngsten Bahn. Habe ich mir gerade spontan überlegt. Bei der anderen Folge werden wir von der jüngsten quasi dann, in Anführungsstrichen, zur ältesten Bahn gehen. Wie gesagt, das wird dann zweigeteilt, weil ich glaube, sonst wird es einfach zu lang und ich habe auch noch nicht alle Informationen, sage ich euch auch ganz offen. Ansonsten, wenn ihr euch fragt, wo kann ich denn bei sowas mitmachen, ich poste sowas regelmäßig bei mir in der Story. Also einfach mal the_msch auf Instagram verfolgen oder @launchundlifthill. Die Instagram-Profile gibt es beide. Ich versuche immer daran zu denken, alles, was ich bei mir privat teile, was mit dem Podcast zu tun hat, auch auf Launch und Lifthill zu teilen. Tatsächlich regelmäßig werdet ihr es aber eher in meinem privaten Account finden. Und ansonsten auch an dieser Stelle schon mal, dann haben wir aber gleich auch genug Einführung. Danke für die ganzen positiven Rückmeldungen. Das bedeutet mir sehr viel, das bedeutet auch Arne sehr viel bei den Folgen, wo er dabei ist. Es ist echt cool zu sehen, dass dieses Thema oder dieser Podcast von euch wertgeschätzt wird. Von daher danke schon mal dafür und wir fangen jetzt wie gesagt einfach erstmal an. Wie gesagt, die Historie geht eben sehr weit zurück. Wir fangen jetzt eben an mit dem Jahr 1975, was manche von euch, wenn man so an die ältesten Inversionsbahnen denkt und an die, die dann ungefährlich waren, also es geht jetzt tatsächlich um die, die ungefährlich waren, dann denkt man vielleicht am ehesten an New Revolution oder mittlerweile oder damals Revolution in Six Flags Magic Mountain. Das ist aber die erste Achterbahn mit einem Vertikal-Looping. Das heißt, die beachten wir in der anderen Folge. In dieser Folge hier geht es um die ersten Achterbahnen mit, oder die erste, sorry, es war die erste sichere Achterbahn mit einem Vertikal-Looping. Es gab vorher schon Vertikal-Loopings. Und hier sprechen wir jetzt aber primär über die Historie der Doppel-Inversions-Coaster und auch hierzu nochmal ein kurzer Einschub. Es gab tatsächlich schon im Jahr 1948 vermutlich, aber auch da kommen wir dann später nochmal zu, eine Achterbahn mit zwei Inversionen. Die war aber erstens nicht lange auf, zweitens nicht wirklich ungefährlich. Die sogar beide in der gleichen Strecke waren. Es gab in den frühen 1900ern gab es doppelspurige Bahnen nebeneinander, die beide einen Looping hatten. Das aber eben, wie gesagt, alles in der nächsten Folge. Heute geht es dann, wie gesagt, mit den Bahnen los, die ab 1975 gebaut wurden. Die ersten davon hatten tatsächlich eben keinen Looping. Und das sind diese ganzen Arrow Double Corkscrew Bahnen, die auch häufig so hießen. Und soweit ich weiß, ist die allererste eröffnete ist Corkscrew in Knott's Berry Farm. Es sind aber in 1975 ich meine direkt 4 Stück oder 5 Stück gebaut worden. Alle mit dem gleichen Layout, alle vom gleichen Hersteller, also alle von Aerodynamics, die damals sich halt wirklich noch Sachen getraut haben. Aber dann leider ja so ein bisschen auf diesem Entwicklungsstand hängen geblieben sind, während andere das eben gemacht haben. Das mit dem Double Corkscrew müsst ihr euch vorstellen, wie bei Big Loop im Heidepark beispielsweise. Die Bahn kennt ihr wahrscheinlich alle. Nur halt ohne die beiden Loopings. In Deutschland der einzige Vertreter, der mehr oder weniger genau so gebaut war, war der Superwirbel. Jetzt, wo ich das gerade sage, die Speed Snake im Ford Fun müsste auch gleich sein, auch wenn die beiden Bahnen nicht von Arrow gebaut wurden, sondern von Vekoma. Vekoma hat ja damals die ich sag mal, Arrow-Konzepte in Europa quasi vertrieben. Ganz genau weiß ich das ehrlich gesagt auch nicht, aber da gab es eben so eine Zeit, wo die quasi das Gleiche gemacht haben, und dann hat Vekoma sich irgendwann, nennen wir es, emanzipiert mit eben eigenen Modellen. Da kamen dann irgendwann die ganzen Boomerang-Coaster beispielsweise dazu, die es tatsächlich wiederum nur von Vekoma gibt. Oder die SLCs beispielsweise. Das sind eben reine Vekoma-Modelle, auch wenn die technisch immer noch auf den Arrow-Anlagen basieren, aber das sind keine Arrow-Anlagen, die man einfach adaptiert hat. Die Achterbahn Corkscrew in Knott's Berry Farm wurde, wie gesagt, 1975 eröffnet, hat da dann 14 Jahre ihre Runden gedreht und ist dann versetzt worden nach Silverwood, ebenfalls als Corkscrew, und existiert da bis heute. Ja? Von daher, coole historische Bahn. Wie gesagt, es gab während der Zeit noch einige andere. Richtig, dann gehen wir einmal weiter. Schon ein Jahr später, im Mai 1976, ist Corkscrew in Cedar Point eröffnet worden. Und Corkscrew im Cedar Point war, wie gesagt, 15.05.76. Und da hat man nämlich damals schon gedacht, ja, lass doch das Konzept nehmen und ein Looping dazu setzen. Und das hat man dann gemacht. Ja, und da, wo man jetzt, das ist dann schon mehr oder weniger der Prototyp von dem Double Loop, Double Corkscrew, wie gesagt, Big Loop und so weiter. Oder Python beispielsweise im Efteling. Und die, was man da aber hat, da wo ihr bei anderen Bahnen eigentlich den zweiten Airtime-Hügel, wo ihr den zweiten Looping erwartet, gibt es hier einen Airtime-Hügel. Ja? Der hat nicht wirklich viel Airtime, aber den gibt es da. Aber damals Cedar Point, ja, dann, ich sag mal, bis 2003, 2004 rum, immer versucht, höher, schneller, weiter den neuen Rekord aufzustellen. Und das ging eben auch schon absolut in diese Richtung rein. Ja? Ich finde, die Bahn ist ganz cool inszeniert, geht irgendwie auch zwischendurch über so einen Weg drüber, hat eine interessante Stützenkonstruktion. Ja, aber ich finde die Anlage tatsächlich gar nicht so schlecht, wie ich erwartet hätte. Macht Spaß. Weiter. Ebenfalls im Jahr 1976 ist Demon in Californias Great America eröffnet worden. Demon hatte aber damals, war ganz normaler Double Corkscrew Coaster, also von daher erstmal nichts Besonderes. Ihr fragt euch sicherlich, warum spreche ich eben da, darüber mit euch, weil die Achterbahn eben 1976 nicht als Demon, sondern als Turn of the Century eröffnet wurde. Und als Turn of the Century hatte sie nur zwei Corkscrews. Und zum Jahr 1980 hat man damals zwei Vertikal-Loopings ergänzt. Und seitdem heißt die Bahn eben auch Demon und steht eben in Californias Great America seit 1976. Müsste sehr, also die erinnert vom Thema her sehr an Six Flags Great America, die ja damals beide Great America waren. Und witzigerweise aber heute gehört das eine, oder bis vor kurzem gehörte das eine zu Cedar Fair, das andere zu Six Flags. Mittlerweile ist Cedar Fair und Six Flags ja der gleiche Verein. Ne, aber Demon, California's Great America, deswegen besonders und wollte ich nochmal hinzufügen. Nach Demon mit 1980 mit den vier Inversionen müsste die nächste Achterbahn mit vier Inversionen, die eröffnet wurde, Orient Express in Worlds of Fun sein. Oder bin ich gerade dumm? Ich habe mir das Ding doch hier eigentlich geöffnet. Ihr merkt, ich bin wieder hervorragend vorbereitet. Warte, Worlds of Fun. Die habe ich mir nämlich irgendwie auf die Liste geschrieben. Ich habe sie gerade wieder weggemacht. Ich weiß auch nicht, warum. Ist 1980 eröffnet worden. Nee, doch, hat zwei Loopings und einen Batwing. Und die Loopings sind auch noch Interlocking. Also die gehen ineinander über. Und hatte 1980 dann eben schon 4 Inversionen. Worlds of Fun, weirder Freizeitpark, haben wir sicherlich schon mal drüber gesprochen. Und ich habe hier aber auf meiner Liste noch was stehen. Die ist irgendwie richtig schlecht organisiert. Auch das ist jetzt nicht überraschend. Genau, es gab den Carolina Cyclone in Carowinds von 1981. Und ja, wie gesagt, das ist also, ne, Carolina Cyclone ist dann mehr oder weniger halt wie Python im Efteling. Und da gucke ich mal eben, wann die Kiste eröffnet hat, weil auch das hätte ich mir zwar vorher rausschreiben können, aber hier aber nicht. Genau, Python im Efteling ist 1981 eröffnet worden und war dann eben Double Loop, Double Corkscrew und ist dann eben die erste Vekoma-Bahn jetzt hier in unserem Ranking. Ihr wisst, Python ist mittlerweile umgebaut worden, hat eine neue Schiene bekommen. Für mich hätte es das nicht gebraucht, ich sag's euch ganz ehrlich. Also nehmt den Platz, baut da eine coolere Achterbahn hin. Ja, ich verstehe, dass man sagt, ja, ist eine alte Bahn, hat viel Historie und so weiter. Aber ganz ehrlich, für mich hättest du da auch eine neue Bahn hinsetzen können, die irgendwie anders ist. Ja, muss nicht, ne? Genau, jetzt kommen wir in so eine Zeit, die war so ein bisschen Trial and Error mäßig geprägt. Da hat man eben einige Sachen probiert. Und was man eben auch gemacht hat, da war es jetzt gar nicht so besonders, ist eben, man hat Viper in Darien Lake eröffnet und Viper in Darien Lake hat halt mal ein anderes Layout, ja, also hat ein Looping, 2 Korkenzieher und eben ein Batwing, ist damit also die erste Bahn in unserem Ranking mit 5 Inversionen. Fährt sich gar nicht so scheiße, wenn ich das richtig im Kopf habe, hat zwischendurch mit der Liftkette, da gab es so eine Liftkette, die natürlich unter dem Lift läuft und du fährst aber da vorbei und hast so einen mega Headchopper-Effekt, weil das irgendwie so 5 cm über deinem Kopf ist gefühlt. Ja, das ist natürlich nicht richtig. Aber das habe ich bei der Anlage so in Erinnerung. Darien Lake ja auch ein ganz, ganz komischer Freizeitpark. Keine Ahnung, ob es den gebraucht hat, aber ja, ist vom Mai 82 und müsste meines Wissens nach die erste Achterbahn dann eben weltweit mit 5 Inversionen sein. Wie gesagt, danach hat man so ein bisschen viel Trial and Error gemacht. Hier irgendwie mal was eröffnet, was irgendwie nicht lange gelaufen ist und da was gemacht. Weil das alles so ein bisschen die Zeit war, wo dann eigentlich auch, ich sag mal, gute Bahnen eben langsam aufkamen. Aber was Arrow eben nie großartig gemacht hat, ist hinzugehen und zu sagen, wir fangen mal an, Sachen vernünftig durchzurechnen. Sondern die haben gefühlt einfach erstmal immer irgendwie gebaut. Und wenn Sachen dann nicht funktioniert haben, dann waren sie einfach auch nicht lange im Betrieb. Eine dieser Achterbahnen, die sehr stark in diese Richtung geht, ist unter anderem auch Shockwave in Six Flags Great America. Dazu gab es in Six Flags Great Adventure auch noch eine Bahn. Das müsste die Great American Scream Machine gewesen sein. Ich guck mal gerade, von wann die Kiste war und wie lange die gelaufen ist, weil die fällt mir nämlich gerade noch ein. Ja, die ist 1989 eröffnet worden, das heißt, wir machen jetzt erstmal mit Shockwave weiter. Shockwave von 88 war bis 2002 in Betrieb. Ist die erste Achterbahn weltweit eben mit 7 Inversionen gewesen. Wie gesagt, am 3.6.88 eröffnet worden. Ah ja, weiß nicht, ob es die Kiste unbedingt gebraucht hat. Also, hat, wie gesagt, auch nicht so mega lange aufgehabt. Ich muss mal eben nachgucken. Ich habe sicherlich, ihr merkt, ich bin wieder hervorragend vorbereitet. Aber ich glaube, ich habe euch nämlich in der letzten Folge Scheiße erzählt, weil nämlich ich beim letzten Mal ja erzählt habe, Gudurix müsste die erste Achterbahn mit 7 Inversionen sein. Aber zumindest existiert das Ding bis heute, ist von 89. Also beide 7 Inversionen, beide ein Jahr nacheinander eröffnet worden. Aber die Vekoma-Achterbahn, die gibt es heute noch. Die Aerobahn eben nicht mehr. Die hat man dann nach 14 Jahren, 2002 hat man die abgerissen. Und genau in diese Zeit fällt eben dann auch die Great American Scream Machine. Das war auch ein absolutes Katastrophending, wo man Loopings einfach, auch übrigens 7 Inversionen, steht in Six Flags Great Adventure. Das primäre Problem war, glaube ich, dass man gesagt hat, ja, wir haben so einen Looping in der Standardgröße und den machen wir hier jetzt einfach auch rein. Das war so eins von den Problemen. Nicht das einzige, Dann hat man festgestellt, ach, die Scheiße funktioniert einfach irgendwie alles nicht. Dann hat man versucht, Loopings irgendwie halb zu tauschen, wo man dann irgendwie die obere Hälfte nochmal überarbeitet und neu gemacht hat. Und ah, da gibt es ein sehr gutes Video zu von Theme Park Crazy, glaube ich. Auf jeden Fall Problematic Roller Coasters. Und ja, also Great American Scream Machine ist so ein Beispiel dafür, dass Arrow damals sich von diesem Thema, wir haben hier unsere Modelle und wir bauen damit mal irgendwas. Und davon wollten die sich nicht so richtig verabschieden. Und das hat man dann eben auch gemerkt. Ja? Und in diese Zeit fällt dann aber eben auch so ein Ding, wo man dann gesagt hat, ah ja, weißt du, B&M kommt jetzt auf. Und B&M hat nämlich genau das gemacht. Die haben dann einfach, sind die hingegangen und haben halt Bahnen gebaut, die genau nach den Vorgaben eben der Parks konstruiert waren und teilweise sich bis heute auch eben noch grandios fahren. Ein Beispiel dafür wäre eben Kumba in Busch Gardens Tampa. Heute noch spektakulär, dieser riesige Looping um den Lift rum, da sprechen wir auch in der Orlando Folge, in der Orlando-Serie drüber, ob die jetzt vor oder nach diesem Ding hier rauskommen, kann ich es euch nicht sagen, aber da kommen wir auf jeden Fall nochmal zu. Warum ich das so explizit anspreche, ist, Kumba beispielsweise ist von 93 und soweit ich weiß, hat man mehr oder weniger gleichzeitig, hat dann irgendjemand gesagt, ach weißt du, so Looping um den Lift rum, ist mega geil, das wollen wir auch haben. Und dann hat man damals wohl auch bei B&M angefragt und das in dem Fall aus Busch Gardens Williamsburg und hat gesagt, wisst ihr, wollt ihr uns nicht auch sowas bauen? Dann hat B&M gesagt, ja klar, machen wir, muss wohl ein paar Jahre warten. Und dann hat man gesagt, ah nee, also ein paar Jahre warten wollten wir jetzt nicht. Und dann hat man tatsächlich bei Arrow bestellt und zwar Drachenfeier. Und Drachenfeier ist eben auch so ein absolutes Beispiel dafür, wie man eine Achterbahn nicht baut. Die Kiste war irgendwie 6 Jahre in Betrieb. Da hat man, glaube ich, versucht, die Dinge anzupassen. Ja, und das hat halt auch nicht geklappt. Also, die Kiste ist halt von 92, wurde 98 schon wieder abgerissen. Da ist es halt wirklich so, dass man irgendwie versucht hat, auch eine Inversion um den Lift rumzubauen. Es hat alles nicht so vernünftig geklappt. Ja, Arrow kann eben auch oder konnte eben auch Bahnen bauen, die, ich sag mal, ein bisschen besonders waren und mal etwas anders waren, aber die Kiste war es halt nicht, ja. Als Beispiel mal für eine ganz besondere Achterbahn ist eben unter anderem Loch Ness Monster eben auch ein Arrow Custom Looping Coaster von 1978, 2 Inversionen, diese krassen Interlocking Loops ans Gelände angepasst. Oder Markus hat vor kurzem nochmal ein Video veröffentlicht über Dragon Mountain in Marineland in Kanada. Das heißt, manchmal konnten die es, manchmal aber auch nicht. Ich glaube, das hat tatsächlich so ein bisschen mit der Frage zu tun, wie viel Zeit man eben auch da reingesteckt hat, wie viel Geld da drin war und so weiter, ohne das jetzt genau zu wissen. Ja, aber das war eben so die Zeit, wo, ich sag mal, Arrow dann ein bisschen ins Schwanken gekommen ist. Dann kam natürlich irgendwann so der Punkt, dass die dann irgendwie versucht haben, X zu bauen in Six Flags Magic Mountain, hier den 4D-Coaster. Und dann sind die auch irgendwann pleite gegangen. Ne? Also Arrow gibt's ja nicht mehr. Ja. Aber wie gesagt, wenn man die konnten's, aber halt irgendwie nicht zuverlässig. So. Ich kann es euch nicht genau sagen, was die Gründe sind. Ich glaube, es war teilweise wirklich so ein Ding, dass man, wenn man die Elemente mehr oder weniger so gekauft hat, wie sie die da vorliegen hatten, dann hat das ganz gut funktioniert in dem Moment, wo man größere Abweichungen haben wollte und die eben nicht daran gearbeitet haben, dann wurde es nichts. Das ist, glaube ich, so eine Zusammenfassung, die man hier rausziehen kann. Shockwave war dann die Bahn mit den meisten Inversionen, beziehungsweise da kam es, wie gesagt, haben wir gerade darüber gesprochen, es gab noch ein paar andere, die eben auch 7 Inversionen hatten. Die erste Achterbahn, die weltweit 8 Inversionen hatte, also das eben getoppt hat, das müsste Dragon Khan sein im PortAventura. Dragon Khan ist damals eben das war ja damals auch Universal quasi, PortAventura, hat auch eine sehr interessante Story hinter sich. Interessanterweise ist Dragon Khan eine von den B&M-Bahnen, die sich überraschend schlecht fährt. Zumindest war das meine Meinung zu der Kiste. Ist wie gesagt jetzt auch schon einige Jahre her. Auch wenn das Layout an sich ganz cool ist. Aber müsste die erste Achterbahn mit 8 Inversionen gewesen sein. Die nächste Achterbahn mit mehr Inversionen ist Colossus im Thorpe Park. Das ist ein 10-Inversion-Rollercoaster vom Typ her. Was an dem Ding ganz witzig ist, ist, dass die eigentlich ursprünglich war dieses Modell, was die gebaut haben, was auch vorher ausgeliefert wurde, waren 8 Inversionen. Ja, das heißt, die hatten auch irgendwie 8 Inversionen, haben dafür ein Layout designt, das übrigens auch relativ abwechslungsreich ist. Ich mag das Ding. Also das 8-Inversionen-Layout ist halt einfach auch nochmal ein bisschen abwechslungsreicher. Und dann hat aber irgendjemand, wahrscheinlich bei Merlin, damals gesagt, weißt du, 8 gibt's ja schon. Und dann haben die halt gesagt, wir wollen aber das, nur halt anders. Und dann hat man bei Colossus gesagt, ja gut, dann machen wir da halt einen 10-Inversion-Coaster draus. Und hat einfach in beide Richtungen, kurz vor der Schlussbremse, hat man dann, es gibt bei den 8-Inversions-Rollercoastern, hast du vor der Schlussbremse hast du so eine doppelte Hardline-Roll, wo du halt, ich sag mal, relativ langsam auf dem Kopf stehst und da vernünftig durchgedreht wirst. Das macht total viel Spaß. Das sind zwei nacheinander. Und dann fährst du um eine Kurve rum und bist in der Schlussbremse. Und bei dem 10-Inversion-Rollercoaster hat man sich genau das Layout genommen, zumindest ziemlich genau das Layout, und hat gesagt, weißt du, dann machen wir jetzt nicht 2 in die eine Richtung, sondern 3 in die eine Richtung. Es waren, glaube ich, vorher 3. Es waren vorher 3. Da hat man gesagt, wir machen jetzt nicht 3, wir machen jetzt 4. Und hat das einfach genau darum verlängert. Hat dann die Kurve zurückgemacht und hat dann nochmal eine Hardline-Rolle in die andere Richtung gemacht. Also, ich sag mal, Erfindungsreichtum haben die nicht gerade groß geschrieben. Aber ich mag Colossus. Ich finde, das ist eine spaßige Anlage. Ja, Fahreigenschaften halten sich manchmal in Grenzen, aber coole Bahn. Ich habe da Spaß drauf. Und auch wenn das Layout gerade zum Ende hin natürlich durch die ganzen Hardline-Rolls relativ repetitiv wird, habe ich auf der Kiste meinen Spaß. Und mein Highlight darauf ist, es gibt tatsächlich Airtime-Hügel. Nicht viele, ich glaube einen. Aber es gibt einen. Und dadurch hast du allgemein, finde ich, nochmal ein bisschen mehr Abwechslung. Ja, der unangefochtene Spitzenreiter. Und ich weiß auch nicht, ob das jemals irgendjemand toppen wird, ehrlich gesagt. Es gab ja immer mal wieder so ein paar Ideen, aber ob das wirklich irgendwann gebaut wird, hard to say. Aber der unangefochtene Spitzenreiter ist natürlich der Smiler. Ja, Smiler in Alton Towers. Ihr kennt die Kiste alle, ihr habt alle schon mal von der gehört. 14 Inversionen, gebaut von Gerstlauer. Unfassbar tolle Achterbahn, wenn die Fahreigenschaften okay wären. Weil da hast du wirklich ein extrem abwechslungsreiches Layout. Du hast irgendwie 14 Inversionen, die sich alle so ein Stück anders fahren. Nicht, wo du sagst, da wird jetzt einfach das Gleiche noch 18 Mal abgespult. Ich mag die Kiste total gerne, hat auch 2 echt coole Airtime-Momente. Was man beim Smiler dazu sagen muss, ist, dass es bei der Kiste ja mal einen Unfall gegeben hat und der war auch nicht ohne. Der war aber nicht technisch induziert. Was da damals passiert ist, wohl nach allem, was man so rausfindet, ist, dass an einer Stelle die Bahn ausgependelt ist. Und das kann passieren. Wenn da eben zu viel Gegenwind ist, das kann natürlich auch so ein bisschen am Layout liegen, aber wenn da zu viel Gegenwind ist, dann pendelt die Bahn halt aus und kommt halt zurück. Und das ist jetzt eine absolute Kurzzusammenfassung von dem Ding. Und dann kommt die halt zurück. Dann hat man irgendwie die Bahn wieder gestartet, hat man einen Testzug durchgeschickt. Also soweit lief alles vernünftig. Dann kam der Testzug aber auch nicht zurück. Der ist dann auch wieder mehr oder weniger da ausgependelt. Und der Techniker hat entschieden, nee, der Testzug ist zurückgekommen. Aus welchem Grund auch immer. Also das kann man heute wirklich nicht beantworten. Der hat gesagt, ja, nee, der kann da eigentlich nicht stehen. Hat sich auch nicht vergewissert, ob der Zug wirklich noch da steht und hat einen beladenen Zug mit Menschen hinterhergeschickt. Und der ist dann natürlich mit einer relativ hohen Geschwindigkeit auf diesen stehenden, vorherfahrenden Zug aufgefahren. Es ist, soweit ich weiß, keiner ums Leben gekommen, aber es gibt tatsächlich eben Leute, die da auch Gliedmaßen verloren haben, konkret eben Beine. Das ist unfassbar grausam. Das darf man überhaupt nicht in irgendeiner Form verharmlosen. Deswegen ist es mir auch wichtig, dass wir darüber sprechen, wenn wir über den Smiler sprechen, dass das eben ein Thema ist. Wichtig ist mir aber auch nochmal zu sagen, wir hatten jetzt in der letzten Folge Achterbahn Wissenslounge und in dieser Folge Achterbahn Wissenslounge hatten wir zwei Unfälle drin. Ja, das ist definitiv nicht das, was regelmäßig passiert. Achterbahnen sind nach jeglichem Menschenermessen sicher. Ja, natürlich kann es gerade durch menschliche Fehler oder eben durch technisches Versagen theoretisch was passieren. Die Wahrscheinlichkeit ist aber extrem, extrem gering. Und klar, die Technik kann wenig dafür, wenn die Technik sagt, ah nee, Moment, wir wollen eigentlich nicht, dass hier ein Zug hinterherfährt. Und dann eben gesagt wird, ja, okay, aber wir sind der Meinung, jetzt könnte hier doch ein Zug hinterherfahren. Und das ist halt das Problem. Ne? Also es war wirklich faktisch das Problem bei dieser Achterbahn, dass irgendjemand zu blöd war, zu checken, ob da nicht vielleicht noch ein Zug in der Strecke steht und damit jegliches Protokoll verletzt hat und nicht nur jegliches Protokoll verletzt hat, sondern eben faktisch Menschenleben aufs Spiel gesetzt hat. Und das ist nicht okay, hat Merlin einerseits mächtig legale Kosten für gezahlt, auf der anderen Seite haben die aber auch mächtig Besucher verloren, weil die Leute einfach das Vertrauen in dieses Unternehmen verloren haben. Ist absolut deren gutes Recht ist. Mir ist einfach nur wichtig, hier nochmal das Ganze einzuordnen und es euch zu sagen. Ja, jetzt haben wir die modernen Inversionsachterbahnen eben besprochen. Ich glaube, ohne jetzt 100% sicher zu sein, dass ich soweit eigentlich alle richtig haben müsste. Von der Reihenfolge her zumindest. Ihr habt es ja zwischendurch gemerkt, manchmal nicht 100% ist mir das klar gewesen. Das müsste aber im Groben ganz gut passen und mir war wichtig, dass ihr so ein Gefühl dafür bekommt, wie sich das eben entwickelt hat. Ja? Wie gesagt, in den letzten 11 Jahren ist keiner auf die Idee gekommen, eine Achterbahn zu bauen, die den Rekord vom Smiler nochmal angreift, von 2013. Übrigens, vorher hat das auch 11 Jahre gedauert, bis irgendjemand auf die Idee gekommen ist, den Smiler zu eröffnen. Ja? Also Colossus im Vorpark war von 2002 bis 2013 die Achterbahn mit den meisten Inversionen weltweit. Es ist wirklich außergewöhnlich. Dann, ja, seid ihr vielleicht schon mal irgendeine von diesen Bahnen gefahren? Schreibt es mir in die Kommentare oder schreibt mich an oder wie auch immer. Wenn ihr Rückfragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, sagt es mir auch gerne. Wie gesagt, es gibt hier noch einen zweiten Teil, der kommt noch. In diesem zweiten Teil wird es dann, wie gesagt, um die Historie der Looping Coaster gehen. Von den allerersten Gehversuchen, sage ich mal, bis zu den, ja, eigentlich bis zu dem, wo wir heute angefangen haben. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Bewertet uns. Schreibt mir, gebt mir Feedback. Ihr kennt das ganze Thema. Und dann sage ich noch einen wunderschönen guten Morgen, Abend, Tag, Nacht. Ich weiß es nicht. Wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.